Matzes Kinowoche.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Matzes Kinowoche. Heute mit einem zweigeteilten Programm, denn es geht um einen Kinofilm bei einer doch relativ vollen Startwoche. Leider komme ich geradezu nicht wirklich viel. Und einer Netflix-Serie. Und dann fangen wir doch einfach mal mit dem Kinofilm an. Denn es läuft jetzt in dieser Startwoche am 8.3. Läuft Death Wish an. Der neue Film von Eli Roth. Ich habe jetzt mit dem Herren nicht so wirklich viel am Hut, wenn man sich so ein bisschen durch seine Filmografie durchgeht. Ich habe nur Aftershock gesehen von ihm, und das von ihm ist auch ja eher in Anführungszeichen, denn ich glaube, er hat es nur produziert, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Natürlich weiß ich, was der Mann noch so gemacht hat. Hostel zum Beispiel, wenn ich mich nicht jetzt komplett irre. Ja gut, das war's aber auch schon. Green Inferno halt. Cabin Fever, stimmt. Hostel hat er produziert. Lass mal hier kurz Director gucken. Cabin Fever, Hostel 2 auch. Ja, Green Inferno, Knock Knock. Der hat gar nicht so viel gemacht, fällt mir dabei auf. Death Wish ist jetzt ein Remake eines 80er-Jahre-Films, wenn ich mir, oder 74 ist Ein Mann sieht Rot rausgekommen mit Charles Bronson. Jetzt jüngst vom Index gestrichen und, wie es natürlich immer so ist, ab 16 freigegeben. In Death Wish geht es um einen Chirurgen, Dr. Paul Kersey, dessen Familie angegriffen wird, in seinem eigenen Haus. Es gibt einen Überfall und seine Frau wird erschossen und seine Tochter liegt danach im Koma. Das lässt er allerdings nicht so auf sich sitzen und geht auf einen kleinen Rachefeldzug gegen all die bösen Menschen, die es so draußen gibt, mit einer Waffe in der Hand und das ist im Grunde genommen die Geschichte. Bis es jetzt zu dem Interesse, also erstmal von vorne das Pferd mal aufgeräumt. Dr. Paul Kersey wird gespielt von Bruce Willis. Und da fängt das Problem schon an. Wenn man das erste Mal Bruce Willis im Arztmantel durch die Klinik gehen sieht, hat man schon irgendwie so das Gefühl, nope. Das funktioniert irgendwie gar nicht. Und er tut jetzt auch nicht so sonderlich viel dafür, dass man ihm irgendwie diese Rolle des trauernden Familienvaters abnimmt. Das ist irgendwie, ja, also das funktioniert einfach nicht. Und daran krankt auch, ich sag mal, die erste Hälfte des Films. Denn der Film nimmt sich erstaunlich viel Zeit, bis er zu seinem, zu seinem Selling Point kommt, zu diesem ganzen, Selbstjustiz-Ding. Da wird dann die Familie aufgebaut. Paul hat noch einen Bruder gespielt von Vincent D'Onofrio. Das hat sehr viel Spaß gemacht, den mal wieder zu sehen nach Kingpin. Die Tochter ist natürlich gerade an einem sehr renommierten College angenommen worden und bli und bla und blub. Und das ist alles so langweilig einfach nur. Also beziehungsweise, langweilig ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Uninteressant. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Denn ich war schon dabei und habe mir das alles angeguckt und ich fand mich jetzt auch nicht, es war jetzt nicht so, dass ich dachte, boah Gott, wann kommt's denn mal endlich zur Sache? Aber es ist halt einfach, ja, egal, ob es da ist oder nicht. Denn obwohl man sehr viel Zeit mit den Figuren verbringt, kriegt man nie so ein richtiges Gefühl für die. Das ist einfach alles sehr Wumpe, was da so los ist. Wenn es denn zum knackigeren Teil kommt, dann funktioniert der Film einen Tacken besser. Denn dann kann sich Eli Roth auf das verlassen, was er kann. Und das ist nun mal Gewalt. Und es gibt nicht so viele, nennen wir sie mal Roth-Momente. Wenn sie denn aber da sind, dann ist das ganz schön knackig. Also es gibt ein ein Gehirn, sag ich mal, oder einen sehr, sehr fiesen Genickbruch. Das kommt alles sehr in Spitzen. Also es ist jetzt nicht durch die Bank weg, überbrutal, aber wenn es denn da ist, dann war schon so, yo, that's what I'm here for. Und das ist, glaube ich, auch das größte Problem an dieser Art des Films. Denn wenn man einen Eli Roth-Film sieht, möchte man, glaube ich, so eine Art Splatter-Film haben. Und das schafft der Film nicht. Was er auf der anderen Seite aber auch nicht schafft, ist dieser ganzen Thematik irgendwie gerade in der heutigen Zeit, wenn es um School-Shootings und sowas geht und um die Lehrer sollen doch bitte bewaffnet werden, da irgendwie was zur Debatte beizutragen. Denn es wird halt gesagt, also was ein ganz cooler Griff ist, jedes Mal, wenn er als Grim Reaper, so wird er dann genannt, ein Bösewicht umgelegt hat, dann werden Snippets von Radiomoderatoren eingeschnitten, die das sind wohl echte Radiomoderatoren, die ihre Sachen selbst geschrieben haben für den Film und die dann darüber reden, ob das jetzt gut ist, ob das verwerflich ist und ob man sowas überhaupt braucht in der heutigen Zeit. Und das ist halt alles irgendwie irgendwie so nichtssagend, weil der Film traut sich nicht so wirklich, das Ganze jetzt zu verurteilen, beziehungsweise traut sich auch nicht, da irgendwie mehr zu machen, außer zu sagen, ja, nicht so gut, aber wenn es nötig ist. Das ist so das, was dabei rumkommt. Das irgendwie lässt das so einen ganz fahren Beigeschmack. Und hätte der Film das gar nicht erst versucht, da irgendwie was sagen zu wollen, dann hätte man das auch entspannt einfach übersehen können. Dann hätte man vielleicht, hätte man dann mehr von diesem Brutalitätsgewalt-Ding gerne gehabt, aber der Film versucht halt irgendwie beides und das schafft er nicht. Das ist das größte Problem. Trotzdem, gerade wegen der zweiten Hälfte, kann man durchaus Spaß mit dem Ding haben. Also, ich saß jetzt im Kino und war so, ja, das ist stumpf, das ist Gewalt, das ist genau das, was ich an diesem Tag gebraucht habe. Es ist sehr, sehr überzeichnet. Auf jeden Fall. Und am Ende gibt es eine Szene, da haben bei uns in der Reihe wurde gelacht im Kino. Weil das ein Drehbuchkniff ist, den ich nicht erwartet hätte. Und der war sehr, sehr gut und sehr, sehr lustig. Es gibt so ein paar Szenen, wo man dieses gesamte Gesellschaftskritische schon sehr, sehr gut sieht. Und was, wo ich auch hin und wieder dachte, so, America. Aber richtig dolle kann sich halt Eli Roth, wie gesagt, nicht für irgendwas entscheiden. Ich glaube, ich sollte mir mal den Originalfilm angucken. Den kenne ich halt nicht, weil, wie gesagt, ich kenne ja die ganzen Klassiker nicht. Schauen wir mal, was das so bringt. Gut, dann kommen wir zum zweiten Thema des heutigen Tages. Und das ist eine Netflix-Serie. Und das ist im Grunde genommen wörtlich zu nehmen, denn es ist ein Anime, der, wenn ich mich nicht irre, sogar weltweit bei Netflix gleichzeitig erscheint und nicht irgendwie erst in Japan oder so. Es geht um The Beginning. Ein Anime von IG Productions, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Die kennt man durchaus. Die haben schon einige feine Production, IG heißen die. Die haben schon einige interessante Serien gemacht seit 89. Darunter ist sowas wie Arc the Lad, Haikyuu, Kuroko no Basuke. Also da ist schon einiges an Kram drin. Und was man am ehesten damit tatsächlich verbindet, oder ich damit verbinde, Psycho Pass. Eine wirklich, also zumindest in der ersten Staffel, fantastische Anime. Und sie haben Ghost in the Shell gemacht, den ersten Film. Also sollte man kennen, die guten Leute. Und die haben jetzt eine Serie für Netflix produziert mit ordentlich Budget. Und das vorneweg, das sieht man. Be the Beginning ist wunderschön. Die Actionkämpfe sind unfassbar kinetisch, sind ultra schnell, haben tolle Effekte wenn da die Funken fliegen. Und selbst das CGI sieht nicht allzu scheiße aus. Und das ist für mich persönlich für ein Anime ein großes Lob. Denn das ist das, was ich am schlimmsten finde, wenn man einfach alle Computereffekte sieht. Das ist echt nicht so schick. Worum geht es? Es geht um ja eine Art Polizeieinheit in einem fiktiven, sehr italienisch anmutenden Land. Die Polizeieinheit besteht aus ein paar Leuten. Am ehesten zu benennen ist da wohl Lilly, eine junge, sehr, sehr engagierte Polizistin, von der immer gesagt wird, man weiß jetzt nicht, ob sie wirklich doof oder wirklich unfassbar klug ist. Und die untersuchen einen Fall von Serienmorden, bei dem der Täter jedes Mal an ein irgendwo sein Zeichen hinterlässt. Das ist nämlich ein B mit vier Strichen darunter. Um diesen Fall aufzuklären, schaffen sie sich, beziehungsweise wird ein alter Ermittler reingeholt namens Keith Flick, der den Spitznamen Das Genie hat, denn er ist unfassbar klug. Gleichzeitig zu diesem Polizeiplot gibt es den jungen Koku, der sich auf eine Reise begibt, die durchaus übernatürlich wird. Und das sieht man auch in der ersten Szene mit ihm, wenn er von einem Dach springt. Gut, so viel vorweg. Ich habe die Serie nach den ersten Folgen extrem gehypt, weil was die sehr, sehr, sehr gut macht, ist das Worldbuilding. Man hat tatsächlich sehr viel Bock, in dieser Welt da jetzt seine Zeit zu verbringen, und es ist sehr, sehr spannend. Es wird äußerst schnell klar, wie die beiden Erzählstränge zusammenhängen. Das ist nach der ersten Folge, weiß man, was los ist. Allerdings gibt es unfassbar viele Mysterien, die gestreut werden. Und das ist das, was mich auch dran gehalten hat. Ich wollte halt wissen, okay, was hat es jetzt mit diesem, mit dem Koko auf sich, der plötzlich Flügel hat, sich in schwarzen, was weiß ich, verwandelt und ein Schwert als Arm benutzen kann. Seinen Arm als Schwert. Coole Sache. Dann gibt es noch eine Geheimorganisation, die Market Maker, die irgendwie wohl hinter den Kulissen, hinter dem Königshaus ein bisschen Strippen ziehen und so weiter und so fort. Das ist alles unfassbar spannend, und bis zur, ich sag mal, 8. Folge hat mich das auch richtig, richtig abgeholt. Ich habe es gestern nochmal durchgebinged, also ich glaube, ab Folge 6 habe ich die letzten, also bis Folge 12 einschließlich dann geguckt. Und was mir dabei auffällt, das größte Problem an dem Ding ist einfach, dass es ab einem bestimmten Punkt sowas in die Klischee-Mottenkiste greift, dass es wirklich unangenehm ist. Da gibt es dann ein Wunderkind, es gibt einen Auserwählten, es gibt geheime Forschungslabore, es gibt eine Prophezeiung. Und das ist alles so ein bisschen zu viel des Klischees. Und dann hat man auch irgendwie immer das Gefühl, dass diese beiden Hauptplots, die Geschichte um diese Polizisten und die Geschichte um Koku, dass das eigentlich zwei separate Stories wären, die einfach nur zusammengeführt werden. Wo einfach gedacht wurde, ey, wir haben hier ein Drehbuch, wir haben hier noch ein anderes, lass das einfach mal zusammenpacken. Denn so richtig wollen diese beiden Erzählebenen nie zusammenkommen. Die treffen sich einmal in der Mitte, und da hatte ich auch irgendwie das Gefühl, okay, jetzt könnte sich das Ganze noch ein bisschen weiterentwickeln, auch wenn das alles sehr, sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen war und einfach, ich sag mal, lazy Storywriting, weil es war einfach alles so, ja, komm, natürlich bist du das jetzt und natürlich hast du mit der Vergangenheit von der Figur was zu tun, aber danach driftet es wieder komplett auseinander. Es ist wirklich einfach fast egal. Und das wird nur durch so einen losen Storystrang zusammengehalten. Und den habe ich einfach nicht abgekauft. Das war für mich einfach so, da hat das Suspension of Disbelief nicht gegriffen. Und das war einfach das größte Problem. Denn ich glaube schon, dass diese Verbindung von dem ja, sagen wir mal, wirklich Psychopath-artigen, fiesen, Bösewichten jagenden Polizeiding zusammen mit dem doch sehr schonen-esken, übernatürlichen gut zusammengepasst hätte. Und wie gesagt, ey, die Verfolgungs- und Actionsequenzen sind fantastisch und das ganze Setting mag ich extrem gerne. Aber so richtig Bombe zusammenkommen ist das leider nicht. Ich finde die Serie immer noch, würde die noch immer uneingeschränkt empfehlen, alleine für die erste Hälfte. Aber dadurch, dass es halt am Ende so schnell abnimmt, so rapide und auch durchaus die ein oder andere Redundanz drin hat, ist das alles, ne. Ich mochte hingegen das Finale der, Polizeitruppe, denn da hat man so eine Art Joker-Batman-Geschichte und die wird sehr, sehr gut aufgelöst. Also das war, da hatte mich die Serie dann wieder. Und das ist halt das Schöne, die, auch wenn sie einmal zwischendurch verliert, es gibt immer wieder Punkte, an denen man sich festhalten kann. Aber ähnlich wie bei Deathwish hätte man das Ganze einfach ein bisschen kohärenter gestaltet, da wäre es nochmal deutlich besser gewesen. Das wäre es soweit mit den beiden Sachen, die ich gerade auf der Pfanne hätte. Was läuft noch so im Kino an? Tatsächlich eine ganze Menge, wovon allerdings nicht unbedingt viel interessant sein sollte. Also Deathwish haben wir. Dann haben wir Molly's Game, der erste das Regiedebüt von Aaron Sorkin, glaube ich. Über eine Dame, die Pokerspiele veranstaltet und damit Geld verdient, irgendwie so. Soll sehr, sehr, sehr gut sein. Mochten bisher alle, die den gesehen haben, so wie ich das mitbekommen habe. Ich bin sehr gespannt. Ich habe Bock. Ich habe leider beide PVs verpasst. Aber den möchte ich auf jeden Fall nachholen. Dann Operation 12 Strong. So English Horse Soldiers mit Chris Hemsworth. Ein Actionfilm, beziehungsweise ein Kriegsfilm, wo er auf einem Pferd reitet. Gut, wie man das möchte. Und das Vielmachglas. Der neue Schweighöfer-Film mit Jelle Hase in der Hauptrolle, die so ein bisschen als Mid-20 oder Anfang 20-something einfach ihren Lebenssinn sucht. Ich fand den Trailer sehr, sehr nichtssagend und eher langweilig, aber naja, schauen wir mal. Ansonsten natürlich gerne sagen, wenn ihr schon Be the Beginning gesehen habt, was ihr von der Serie haltet und ob ich mir den originalen Ein Mann sieht Rot doch wirklich mal auf meine Klassiker nicht gesehen Liste schreiben sollte. Schreibt es gerne auch bei iTunes als Rezension, lasst da mal ein paar Sternchen da und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, haut rein, geht mal wieder mehr ins Kino. Ciao.